22 for the people. In summer 22. Presented by Management Factory. Ja, willkommen zur Serie 22 Börse People in Summer 22 und diese Season 1 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast ist Beatrix Schlaffer-Günzberg, früher unter anderem IPO-Managerin der Wiener Börse, Marktvorstand der Erste Group Tochter BrokerJet und jetzt Managerin und Initiatorin von herausragenden Düften. Herzlich willkommen bei mir im Büro, im Studio, liebe Beatrix.
Danke, lieber Christian. Danke für die Einladung.
Du, ich freue mich. Ja, ich meine, ich bin ja ganz, ganz aktuell mit quasi den letzten 10 Minuten in unserem geplanten Gespräch konfrontiert, weil da ein Duft, den ich von Wikifolio bekommen habe, vor mir steht und ich liebe ihn. Ja. Und da werden wir uns hinbewegen und den Kreis schließen. Aber Werdegang-Podcast heißt, wir beginnen am Anfang. Und bei dir ist es im Kapitalmarkt losgegangen, so richtig im Jahr 1997 bei der Sparkasse Niederösterreich, wie ich vernommen habe. Und wie ist das damals gelaufen und was hast du da gemacht?
Ja, wirklich klassisch in der Bank gestartet. Das heißt, zuerst am Schalter bis hin dann zum Individualkundenbetreuer. Ich war auch der jüngste oder die jüngste Individualkundenbetreuerin in Österreich. Mir hat damals einfach schon immer auch vor allem der Wertpapierbereich immer sehr Spaß gemacht und alles, was Spaß macht, geht gut von der Hand. Und so habe ich meine 7 Jahre Bank in der Sparkasse Niederösterreich verbracht. Und ich sage immer, es waren die wertvollsten 7 Jahre, weil ich hier wirklich die Basis des Kapitalmarktes, des Bankwesens kennengelernt habe.
Ich habe das immer wieder auch erwähnt, also ich kann das nur bestätigen, ich durfte auch lange Zeit in der Bank lernen, ein bisschen vor dir von der Zeitschiene her, aber ich bedanke mich immer noch bei jeder Gelegenheit für die tolle Ausbildung, die wir damals gekriegt haben in der gleichen Bank. Bei dir ist es ja dann quasi weitergegangen und du bist im Wertpapierbereich noch stärker eingetaucht, da ist damals Etc. dann losgegangen, eine Tochter oder zunächst, glaube ich, war es noch keine eigenständige Tochter und du hast beim Produkt BrokerJet von Anfang an eigentlich mitgewirkt. Wie ist es da zu diesem Umstieg gekommen?
Ja, das war ich fast ein bisschen persönlich. Ein ehemaliger Sparkassenkollege von mir war schon 2 Jahre in der RCM in Wien und hat zu mir gesagt, Beatrix, du musst nach Wien kommen. Irgendwann stehst du an, es tut sich ja nichts mehr, was willst du machen? Und ich habe so mir überlegt, ich dachte, okay, ich habe parallel daneben heimlich studiert. Es hat niemand in der Familie gewusst und macht so, in Wien habe ich jetzt eh schon die ersten Schritte gemacht. Na, dann bewirbe ich mich einmal bei BrokerJet. Und bin da ziemlich mit einer Leichtigkeit reingegangen und ich finde, das ist immer das Wichtigste beim Bewerbungsgespräch, dass man einfach mit einer Leichtigkeit hingeht. Und hatte dann das Gespräch mit Werner Steiber, mit Wolfgang Siegel. Es war natürlich ein sehr gemütlicher Rahmen, ein sehr junges Team. Und am Ende des Tages sagte Werner, dich will ich haben, weil du jetzt mir am liebsten eine Versicherung verkauft.
Ja, genau. Was,
wirklich? Und am Nachmittag wirklich ruft mich dann die Personalistin, die Beatrix Strohmeier an und sagt, wir würden dich gerne haben. Und das war aber für mich wie, ich sag mal, wie die erste Liebe. Die Trennung nach 7 Jahren, wo eigentlich alles gepasst hat, war für mich gar nicht leicht. Und ich habe gesagt, ich brauche ein bisschen Bedenkzeit. Und habe mich halt dann nach 2 Tagen dafür entschieden. Aber es war nicht leicht, die Trennung.
Also du bist auf jeden Fall mein erster Gast, der heimlich studiert hat und das auch zugibt. Also ich könnte das vielleicht auch mal sagen, aber ich habe es nicht gemacht, deswegen gilt es bei mir nicht. Sparkasse Niederösterreich und Erste, das war ja schon irgendwie der Sektor natürlich, aber trotzdem eine Trennung, weil vollkommen anderes Aufgabengebiet, vollkommen andere Location, andere Kollegen. Ich denke, die Alten unter Anführungszeichen in Niederösterreich waren liebgewonnene Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Spannend, dass es dann, wie hast du dann diese Zeit, ich meine, wir reden da vom Jahrhundertboom der Wiener Börse. Der ATX hat von 2002 bis 2007 verfünffacht von 1000 auf 5000 Punkte. Wir haben BrokerJet damals auch begleitet mit den eigenen Unternehmen. Es war einfach eine geile Zeit, kann man sagen. War es auch für dich eine Wahnsinnszeit im positiven Sinne?
Definitiv, weil ich bin da in ein ganz junges Unternehmen reingekommen und durfte einfach alles machen. Wir haben ja Sachen aufgesetzt, wie Daueraufträge, Einzüge, das hat es ja alles noch nicht gegeben. Wir sind auf Messen gefahren, wir haben einfach mit Leuten gequatscht und BrokerJet angeboten und es ist einfach gelaufen. Wie du sagst, es war eine perfekte Zeit, es war eine gute Stimmung. Und ich habe dann relativ schnell auch einen Women Investment Club mit aufgebaut und ich war ja damals 26 und habe dann vor 300 Damen in Graz reden dürfen und das war so ein bisschen kaltes Wasser, klassisch Werner Steiber, ah, das schaffst du. Und es war eine tolle Zeit, auch mit Frauen gemeinsam, wie investieren die Frauen und das hat wirklich Spaß gemacht. Ja.
Ich meine, du hast Werner Steiber und Wolfgang Siegel genannt, man muss, glaube ich, drei Leute in Österreich nennen, das sind die beiden und der Ernst Huber, die das Brokerage in Österreich eigentlich stark gemacht haben und danke an die beiden und auch den dritten, das sind tolle Wegbegleiter auch. Wir sind jetzt in den Nullerjahren Frauen-Investment-Clubs und all. Ich kann mich gut erinnern, das war eine ganz, ganz, ganz starke Zeit. Und jetzt kommt dann eigentlich meine Frage immer, wie hast du dann den Crash 2007 und so weiter erlebt? Und da gab es aber vorher einen Karriere-Change bei dir, also einen Umstieg zur Wiener Börse, knapp. Das heißt, du hast bei BrokerJet diesen Crash nicht mehr miterlebt, sondern warst schon in der Wiener Börse. Was war da 2007 der Beweggrund, von BrokerJet zur Wiener Börse zu gehen?
Wie vorher erwähnt, ich habe heimlich studiert und es war dann so, dass ich eben meine Diplomarbeit bei BrokerJet noch abgeschlossen habe. Sagen wir so, ich wollte euch ein Jahr vorher schon weggehen ins Private Banking und der Werner Steiber hat gesagt, nein, bitte bleib. Und ich bin das Jahr dann noch geblieben, habe dann die Diplomarbeit dort gemacht, weil ich habe unter anderem das Key Account Management Team bei BrokerJet aufgebaut und das auch eben von der Marktforschungsseite genau analysiert und das hat halt auch super zusammenpasst, Studium und Job. Und es war mir schon immer wichtig, dass irgendwie eine Synergie hier ist. Und dann war aber der Schritt, wo ich gedacht habe, ja, aber es soll weitergehen. Es war nicht, dass irgendwas Negatives war, gar nicht, das war eine schöne Zeit, aber ich wollte einfach den nächsten Schritt machen. Und ja, und da ist mir einfach die Wiener Börse quasi reingelaufen, durch einen ehemaligen BrokerJet-Kollegen, wieder mal und Sparkassen-Kollegen, der schon dort war und auch gesagt hat, ja, das ist eigentlich ein ganz ein tolles Unternehmen. Und dann bin ich ins Bewerbungsgespräch zu Henriette Lininger gegangen und das war ja sehr, sehr, sehr nett. Da war sie gesagt, ich sag dir gleich, der Heinz Schaller hat schon mit sehr vielen Gesprächen geführt und er ist nie zufrieden. Aber du wirst es schon schaffen. Ja. Und ich habe gedacht, okay, ich gehe wieder mal so locker in das Bewerbungsgespräch rein wie mit Werner Steiber und genauso war es eigentlich mit Heinz Schaller, die Chemie hat einfach gepasst. Er hat natürlich ein paar knifflige Fragen gestellt, aber ich liebe Herausforderungen, wie mein Mann auch immer wieder sagt. Und es hat einfach sein sollen. Und natürlich, zurückzukommen zu deiner Frage, war es dann keine leichte Zeit, speziell eben für die Wiener Börse oder für Börsen. Ich habe aber zusätzlich mal sagen, oder ich hatte die Verantwortung für den internationalen Bereich.
Also Osteuropa nehme ich
genau,
an, oder?
Genau, das heißt Osteuropa, ich war für Russland, Ukraine, Rumänien, Bulgarien zuständig und das war Wiederaufbau. Da war nichts und da habe ich mich wieder voll reinhängen können. Das heißt, es war für den österreichischen IPO, Key Account Manager, schwieriger als für mich, weil ich bin da ja rausgegangen und der östliche Markt wollte einfach viel machen. Okay. Aber natürlich, man hat es gespürt, wir haben zwar den Strabag-Börsegang gehabt und die Amag und das waren eigentlich tolle Börsengänge, aber für die Kollegen, die halt laufend vorher gewöhnt waren, Börsengänge zu haben, war es halt nicht leicht.
Ja, ich habe die Diana Klein, Neumüller-Klein, da zu Gast gehabt, auch die ähnlich wie du zur gleichen Zeit zur Strabag, wie du zur Wiener Börse gegangen bist, die haben sich dann damals als tolles Unternehmen gerade noch an die Börse retten können, weil die ganze Welt, in der wir gelebt haben, zusammengebrochen ist natürlich und nach Lehman nichts mehr gegangen ist, aber Strabag hat das gut gemacht. Und das heißt, du hast da bei BrokerJet quasi den Crash erspart und bist dann halt in ein schwieriges Umfeld in der Börse reingekommen. Du hast erwähnt, Strabag und Amag waren die Ausbeute für die Wiener Börse und es war deine Zuständigkeit für Osteuropa ja schon der x-te Versuch letztendlich mit Osteuropa erfolgreich zu sein als Wiener Börse. Ich denke da an die Newex und an weitere Dinge. Es war eine Zeit, als dann auch die Schuldenkrisen gekommen sind, schon langsam, so Griechenland und so weiter, und Osteuropa eigentlich wieder stärker geworden ist. Eigentlich von den Emerging Markets her. Und was waren eigentlich deine Learnings aus dieser Zeit in der Wiener Börse, die du positiv mitnimmst?
Was für mich persönlich einfach tolle Gespräche waren, einfach mit Unternehmern. Der Vorteil natürlich mit dieser Position war, man hat andauernd eigentlich mit den Eigentümern, meist Eigentümern oder Vorständen zu tun und lernt eigentlich dann Persönlichkeiten aus verschiedensten Branchen kennen. Und auch diese Erfolgsstory, wie ist man erfolgreich, dass ich jetzt in meiner eigenen Firma sicher einiges davon auch wieder verwende oder nutze. Aber das waren sehr spannende Zeiten und vor allem natürlich für mich den Ostbereich, international zu sein, über den Tellerrand zu schauen, wie man so klassisch schaut. Wenn man in, vor allem auch in den Osten geht, dann lernt man einfach auch Österreich zu schätzen und wie andere Kulturen leben. Und natürlich Freundschaften. Also auch jetzt natürlich mit der Ukraine habe ich natürlich einige Kontakte von früher kontaktiert und geholfen, weil die natürlich für mich jahrelang ein Begleiter waren.
Ja, Wahnsinn, ja. Du hast die Henriette Lieninger erwähnt, die war früher mal Mitarbeiterin von mir sogar in einer ganz frühen Phase von Wirtschaftsblatt Online. Wir haben gut zusammengearbeitet und Spaß gehabt. Sie war ja vorher auch Investor Relations Managerin bei Cybertron. Und ich habe ja gehört, dass es dich auch fast in die Investor Relations verschlagen hätte. Magst du dazu was sagen?
Ja, nach der Wiener Börsezeit haben wir überlegt, wollte mir ein bisschen so eine Auszeit gönnen, macht so, was mache ich jetzt? Das Studium war dann in dem Sinn schon fertig, dann habe ich mir dann eben auch ein MBA noch gegönnt und dann macht so.
Auch geheim, oder?
Für die Henriette Lieninger war es geheim, für meine Familie in dem Fall nicht. Aber ich habe immer danach gelernt, das hat niemand mitgekriegt von dem her. Ja, und da war ich dann kurz die Möglichkeit da, dass ich gefragt worden bin, ob ich Investor Relationship Management machen möchte. Und habe aber gleichzeitig dann auf einmal den Anruf gekriegt, dass ich ein Bewerbungsgespräch beim Peter Bosek führen darf.
Sind wir wieder in der ersten.
Und so sind wir wieder in der ersten, genau. Und habe aber damals, war eigentlich, hätte schon den Job zugesagt als IELA und habe aber dann gesagt, weißt was, ich vermittle dir einen sehr guten IELA, der jahrelang auch dort war und somit hat das dann auch sehr gut gepasst. Und so bin ich dann in der ersten Bank gelandet, genau.
Peter Bosek, heute haben wir den Tag der Bezüge, mit ihm bin ich in die Schule gegangen, der hat in der Nachbarklasse maturiert und ich habe mir da auch notiert und wir haben ja öfters gesprochen auch schon, dass auch ein anderer Wegbegleiter, den ich aus der ersten Gruppe kenne, aus meinen frühen Jahren und seinen frühen Jahren, der jetzige Vorstand der Wiener Städtischen, der Manfred Patalski, bei dir eine gewisse Rolle gespielt hat im positiven Sinne, oder?
Ja, das stimmt. Also ich hatte eben mein Gespräch mit dem Peter Bosek und er hat ihm gesagt, so Mädel, jetzt hast du genug Ausbildungen gemacht, jetzt musst du auch eine Führungsposition einmal übernehmen. Und habe dann eben unter anderem durch das mit dem Manfred Patalski ein Gespräch geführt. Und das hat auch, wir haben uns auch wieder gleich wohlgefühlt und das hat einfach gepasst. Und er war für mich eine ganz wichtige Person in meinem Leben, das möchte ich schon mitteilen. Er war für mich die erste direkte Führungskraft, wo ich mir dachte, boah, so könnte ich mir auch vorstellen, Management zu machen. Und ist es aber kurz so lang geworden. Also dann habe ich ja den nächsten Schritt eben bekommen, dass ich eben gefragt worden bin, ob ich eben nicht mein Wissen vom BrokerJet und das ganze Börsenwissen nutze, um ein BrokerJet eben anzuschauen und den Schritt zu überlegen, ob es sinnvoll ist, das Ganze in die Bank zu integrieren. Mhm. Aber eben hier war unter anderem vorher der Manfred mein Bereichsleiter.
Und wir sind jetzt Mitte der 10er Jahre schon, glaube ich so 2014, 15, als diese Geschichte losgegangen ist, oder? Mit dem Zurück, also ich glaube es war 2014, 15, ja. Als stimmt. Das dann losgegangen ist und das BrokerJet ist dann quasi wieder internalisiert worden in die erste zurück und sehr stark, also als Vorreiter auch in diesem SDI, glaube ich, ne, Self-Directed Investors. Was war da deine Aufgabe genau in diesem Change-Prozess?
Wie vorher erwähnt, der Peter Bosek hat mich gefragt, ob ich diesen Job machen möchte, das heißt aus Erste Bank entsendet zu BrokerJet zu gehen, das ist natürlich eine riesen Herausforderung ist, ein Team weiterhin zu motivieren, Business zu machen, aber gleichzeitig auch zu sagen, so, ihr werdet nicht mehr eigenständig sein, sondern ihr werdet jetzt in die Bank integriert. Und über kurz oder lang habe ich dann auch den Vorstandsmandat bekommen, wie du vorher schon erwähnt hast, und habe dann auch eben den Vorstand noch gemacht, bis eben die Bank dann integriert war in die Bank und in der ersten Bank habe ich als Bereichsleiter parallel schon fungiert. Und meine Aufgabe war, wie gesagt, Leute motivieren, Business machen, was ich eigentlich immer ja gern mache. Und wir haben hier wirklich sehr gute Zahlen auf einmal gehabt. Mhm. Also das businessmäßig ist es sehr gut gelaufen. Das große Dilemma war halt IT. Es war die Phase mit Basel, zu wenig IT-Leute da, wie immer. Ist ja noch immer, glaube ich, das Thema, zu wenig IT-Leute. Und dass einfach die strategische Entscheidung war, wir müssen eigentlich auf die Regulatorien Wert legen, wir müssen die IT da dorthin setzen.
Und warst du da auch schon dabei, da war der Peter Bosek, der Peter gilt ja auch als Papa von George irgendwie, durchaus gut funktionierenden System und das Wertpapiergeschäft ist ja nach und nach teilintegriert worden, auch in George. War das auch ein Aufgabengebiet von dir, das zu begleiten?
Ja, zuerst wäre ich der Plan ja gewesen, dass das Trading der ersten Bank, also das BrokerJet Trading System, dass man das in George implementiert. Mhm. Und das war aber einfach zu teuer. Ja. Das war echt dann die Grundentscheidung. Und so sind wir dann im Projekt natürlich laufend im George drinnen gesessen. Vorher auch schon, wie ich noch als Projektleiter habe bei Manfred Patalski, der bei CM geleitet, war ja auch immer wieder im George drinnen, weil CM im George auch ein Thema ist. Das heißt, ich habe mit den Hub-Leuten sehr viel zu tun gehabt, auch sehr viele spannende Erlebnisse. Und somit wurde eigentlich dann das George-Wertpapier-System für den Self-Directed Investor verwendet, was natürlich gegen ein voriges Trading-System nicht vergleichbar ist, muss man ehrlich sagen.
Und eine Frage, die ich eigentlich auch allen meinen Gästinnen und Gästen stelle, hast du eigentlich über die Jahre, die du im Bankgeschäft, im Wertpapiergeschäft tätig warst, auch selbst aktiv investiert? Hat dich das gereizt? Ich frage, wie alle, nicht nach der Size, aber nach dem Ob.
Ja, speziell... Also am intensivsten in der Brokerage-Zeit.
Ja.
Aber klar, da habe ich ja Seminare gehalten und dann wirst dann dauernd gefragt, wie sind die Werte im Markt, was machen sie? Da darfst du natürlich keine Empfehlungen machen, aber du musst was wissen. Mhm. Und wenn du es weißt, tradest du. Und natürlich, Brokerage war eine geniale Plattform, die Kosten waren niedrig und da haben wir natürlich alles Mögliche getradet, auch mit Hebelzertifikate Geld verloren, das weiß ich auch.
Wer nicht,
aber genau, das gehört dazu, ja, genau, richtig. Aber ja, natürlich, und ich habe noch immer genug ATX-Werte, die einfach, wenn man es drinnen hat, kein Fehler ist.
Sehr gut. Hättest du, glaubst du, deinen Job so gut machen können, wärst du keine Real Money Investorin gewesen? Ich höre von vielen Leuten, die sagen, ich hätte es sonst auch geschafft. Ich sage, ich glaube es nicht ganz, weil es ist auch irgendwie Motivation und es ist auch die Freude am Job, die ich habe, wenn ich auch selbst investiert bin, auch wenn es manchmal natürlich Bad Times gibt, ganz, ganz klar. Aber glaubst du, hättest du deinen Job, deine Vorträge so gut machen können, wenn du nur auswendig gelernt hättest und nicht selber dabei gewesen wärst?
Nein, sicher nicht. Das sieht man auch von meinem Werdegang her. Wie gesagt, ich war ja früher in der Sparkasse Niederösterreich und da habe ich ja Wertpapiere und Kredite verkauft. Mhm. Sollen. Und Kredite haben mich nicht interessiert, weil es einfach nicht meins war. Also somit war ich super im Aktivgeschäft, aber passiv war nicht meins. Und das habe ich ja jedem Bewerbungsgesprächler mitgeteilt, du kannst nur das verkaufen, das du glaubst. Und wenn ich an Wertpapiere nicht glauben würde und nicht Erfahrung hätte, dann könnte man nicht jemanden gut beraten oder einfach dahinterstehen. Das spürbar.
Und jetzt breche ich eine eigene Regel, nämlich nach nichts Privaten aktiv zu fragen. Aber ich weiß natürlich von deinem weiteren Werdegang und deiner jetzigen Berufung und was, glaube ich, auch unglaublich gern machst, das hängt auch privat zusammen. Und war eigentlich der letzte und aktuelle Karrierewechsel in eine tolle Funktion, die ein bisschen artfremd vom Börsegeschäft ist, aber tolle Bezüge hat, wo wir auch noch dazu kommen. Bitte da noch, wie es dich in die Duftbranche verschlagen hat.
Ja, 2015 hat er dann der Storch zugeschlagen, sagen wir so, und ich habe meine Tochter bekommen.
Gratulation,
und,
ja.
Ja, danke. Mittlerweile 6 und 7 und komme kurz vorm Schulstart, also ein neuer Wechsel im Leben auch. Und da war dann der Schritt, dass ich unter anderem während der Karenz eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, den Wirtschaftscoach, den ich auch schon immer machen wollte. Und in dieser Wirtschaftscoaching-Ausbildung kam dann diese Sicherheit und Motivation, dass ich sage, so, jetzt gehe ich wirklich auch was Eigenständiges an. Und weil du sagst, Bezug, mein Mann ist in der dritten Generation in einem Dufthaus, also ein Wiener Dufthaus, das seit Generationen gibt, international Düfte verkauft. Und ich habe dann gesagt, ja, also er hat mich früher schon mal gefragt, ob ich nicht bei ihm anfangen will und dabei sein will. Ich habe gesagt, ja, aber es geht nicht unter dir. Ich bin nicht so stark als Persönlichkeit.
Die Augenhöhe, die berühmte, gell?
Genau. Ja. Aber wir können sicher was gemeinsam schaffen und das haben wir auch gemacht und es funktioniert, es wird immer wieder gefragt, es funktioniert sehr gut, aber einfach auch, weil jeder seinen Aufgabenbereich woanders hat. Er ist halt der Chemiker, das bin ich nicht. Ich bin ja doch Marketingvertrieb, aber trotz allem, das Duftthema war eigentlich vorher schon für mich wichtig. Also ein Mann, der kein Parfum hat, ist für mich kein Mann. Das ist einfach wichtig und das ist ja auch das, was ich jetzt gerade in meinen jetzigen Job so spannend finde, dass ja Duft neurowissenschaftlich bewiesen ist, dass es sehr viel bewirkt. Und so wie die erste Liebe, den Duft merkt man sich ewig. Und wenn jemand vorbeigeht und hat den Duft, dann kommt einfach ein Gefühl auf und man weiß oft gar nicht, warum. Und das ist eigentlich irre spannend.
Ja, wunderbar. Jetzt sind wir wieder eigentlich dort. Ich nehme da gerade was in die Hand und das heißt Wikifolio bei Günzberg. Mhm. Ein Duft, den ihr kreiert habt. Ich habe dich auch als Initiatorin von Düften vorgestellt und das hat mir Wikifolio, ich bin dort Trader und Partner seit längerer Zeit, zur Verfügung gestellt. Ich habe mich sehr gefreut und habe mir gedacht, wir beide müssen unbedingt mal reden, weil natürlich weiß ich, den Namen Günzberg kannte ich schon länger und ich weiß auch, dass du dafür tätig bist für das Unternehmen. Und jetzt sag doch mal, wie habt ihr das kreiert mit dem Andi Kern und seinem Team gemeinsam? Die werden heuer 10 Jahre alt und ich finde es eine wunderbare Sache, dass ich das jetzt auch haben darf, so wie andere auch. Und es riecht auch sehr gut Zitrone, ein bisschen Gin Tonic, merke ich auch raus irgendwie. Ja. Und dank euch rieche ich jetzt auch gut oder mein Büro zumindest. Wie ist das, wie ein Beispiel Case Study Wikifolio? Was kann ich mir darunter vorstellen? Günzberg kreiert Düfte für Corporates, für Dritte.
Ja, also unsere Firma, die Günzberg Creation, macht ja zwei Sachen. Einerseits haben wir eine Günzberg-Serie, die sich auf Kultur und Design fokussiert hat, das man auch in der österreichischen Werkstätten und in einigen Apotheken in Wien auch kaufen kann. Und die zweite Schiene ist Signature-Düfte. Das heißt, wir...
Zwischenfrage, Apotheken? Ja. Fragezeichen?
Ja. Ja, warum? Weil das die Frage sein soll. Unser... Erstes Projekt. War, wir haben einerseits das Sanssouci Hotel seit Jahren, dass wir mit einem Duft ausstatten, aber wir haben auch St. Pölten beduftet. Mhm. Das heißt, St. Pölten hat einen eigenen Duft bekommen.
Peter, schließt sich der Kreis zur Sparkasse Niederösterreich, oder?
Irgendwie. Ja, das ist das letzte Projekt aktuell, genau. Wir haben jetzt gerade die Sparkasse Niederösterreich beduftet. Da riecht man den ganzen Kassenhalle. Also mittlerweile haben wir nicht nur so, wie du jetzt vor dir stehen hast, einen Raumduft mit Flakon, sondern wir können auch über das Belüftungssystem dann wirklich, wenn man will, subtil auch einen Duft versprühen und wie man sagt, man sieht sich zweimal im Leben, das war bei Procurator so, aber auch bei der Sparkasse in Niederösterreich.
Das wusste ich jetzt gar nicht, ja. Schön.
Auch, ja, da haben wir auch einen Duft gemacht. Zurückzukehren zu deiner Frage.
Ich habe mich selbst rausgeschossen jetzt, aber ich war so neugierig.
Ich habe mit Andreas Kern natürlich über Brokerjet immer wieder zu tun gehabt und wir haben einfach einen Kontakt aufrechterhalten und er hat das mitbekommen, dass wir eben einen St. Pölten-Duft kreiert haben und da waren wir auch in den Zeitungen drinnen und auch im Fernsehen, sage ich jetzt einmal Lokalfernsehen.
Lass mich dann nochmal ins Wort fallen. Ich glaube, ich kenne sogar ein Foto, da wart ihr beide, der Andreas Kern mit dem neuen Wikifolio und du bei Brokerjet bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Panel. Ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwas war da. Stimmt, ist egal. Darum geht es jetzt nicht, wir sind wieder beim Duft. Ihr kennt euch jedenfalls. Und Andreas ist affin für gute Düfte, das ist schön.
Genau, wir haben uns getroffen und ich habe einfach erzählt, was ich so mache. Und auf einmal, ich glaube, 4 Monate später ruft er mich an. Ja. Ich sage jetzt einmal, typischer Andreas, der jemand kennt und sagt, wie schnell kannst du einen Duft für uns kreieren und das vor einem Publikum? Ja. Mein Mann hat das daneben mitgekriegt und ist gleich fast in Ohnmacht gefallen und mir gesagt, und er hat mir ein Deadline gesetzt, schaffst du das in 2 Wochen? Und ich habe gesagt, ja. Mein Mann, die Augen überdreht, sagt, wir schaffen das. Wie schon erwähnt, ich liebe Herausforderungen und es war genauso auch hier der Fall. Der Andreas, wie du erwähnt hast, hat eben 10 Jahre Wikifolio, erfolgreiches Unternehmen, und er hat gesagt, ich möchte gerne meinen Tradern einen Duft schenken, den sie, wenn sie zu Hause sitzen oder wo immer und traden, immer vor sich stehen haben. Und die Idee war natürlich hier bei dem Duft, dass es ein Duft ist, der natürlich eher konzentrationsfördernd ist, angenehm ist, aber, und das war für mich am Anfang gar nicht so klar, aber für ihn wichtig, entspannend. Und ich habe gesagt, warum entspannen? Ich dürfe nicht einschlafen. Und er hat gesagt, ja, weil so viel Adrenalin ja da ist, also eigentlich ist es gut, wenn ich mich konzentrieren will, muss ich eigentlich im Grunde entspannt sein.
Schön.
Und das haben wir dann versucht, gemeinsam mit einigen Tradern einen Duft zu kreieren. Und wir haben halt ein paar Sachen mitgehabt und am Ende des Tages haben wir dann mit Andreas danach im Nachhinein dann noch einmal die Düfte sind wir durchgegangen und es ist dann eine ätherische Ölmischung geworden, die genau eben vor dir steht, die wirklich frisch ist, weil sie eben auch ein bisschen zitrische Noten hat und ein bisschen blumig und somit und auch diesen Entspannungseffekt drinnen hat. Das heißt, es ist ein typisch Lavendel, es ist auch eine Spur Lavendel drinnen.
Schön. Also ich erwähne schon öfter in dieser Podcast-Reihe, dass man die leuchtenden Augen von meinen Gästen sehen sollte, wenn sie was erzählen, was ihnen am Herzen liegt. In dem Fall würde ich fast noch die Geruchsnote dazuschalten wollen, aber es geht beides nicht. Leute, gebt euch das, das ist wirklich, wirklich spannend. Und Wikifolio, ist es sich dann ausgegangen mit den 14 Tagen, die ihr versprochen habt?
Ja, also wir sind dann wirklich vor Ort gestanden, haben dann einen zweiten Termin woanders auch noch gehabt und wir sind dort gestanden und haben dann die Düfte mitgehabt und haben halt dann gemeinsam mit den Leuten die Düfte kreiert. Also es war ein recht netter Nachmittag.
Das heißt, ich möchte zum Schluss natürlich noch einen Call to Action einbauen. Den Andreas, den kanntest du, ihr seid ins Gespräch gekommen, da passieren halt solche Sachen. Ja, wenn ich jetzt als Unternehmer oder als wer auch immer, als Kommune, du hast St. Pölten genannt, mit euch in Kontakt treten möchte, wie mache ich das am besten? Ich denke, es braucht auf jeden Fall ein Gespräch, oder? Das ist kein Produkt von der Stange.
Ja, ich habe vorher deine Frage negiert, fällt mir gerade auf, wie entsteht so ein Signature-Duft? Definitiv ein Gespräch. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Auftrag, da hat sich der Auftraggeber die ersten Wochen keine Zeit genommen und wir haben, er hat gesagt, ich will eine ätherische Ölmischung, die elegant ist. Was ist elegant? Jeder sieht elegant anders. Und gerade im Duftbereich, wo wir keine Profis in dem Sinn, die meisten sind, ist eine Duftbeschreibung ganz schwer zu erklären. Für jemanden, für den einen ist süß Zuckerl, für einen ist süß, wenn es eine duftende Blume ist. Und somit ist es ganz wichtig, dass wir uns zusammensetzen mit unseren Kunden. Gerne kommen wir vor Ort, auf den Platz auch. Wir haben zum Beispiel für die Euronbank in Wien im ersten Bezirk auch einen Duft kreiert. Und da haben wir uns einfach die Einrichtung angeschaut und die sind eben in einem alten Gebäude, eben in der alten Börse, aber ganz modern innen. Und ich meine, Finanzbranche kenne ich natürlich vom Typus her. Und da wurde es eher ein bisschen ein maskuliner, frischer Duft. Aber natürlich elegant. Das ist ganz wichtig, dass ein eleganter Duft ist. Und so kreieren wir unsere Düfte. Auf der anderen Seite sondern St. Pölten Duft. Das war in dem Sinne eine Herausforderung, weil es eine Riesenbreite ist. Du solltest eigentlich ältere Leute ansprechen, solltest jüngere Leute ansprechen und der Duft soll passen. Und wir haben das wirklich gut geschafft. Wir haben dann nachher eine kleine Studie gemacht und haben eben den Duft vielen riechen lassen und es ist super angekommen, weil es ein Duft ist, der ich sage jetzt fast für jedermann, mache ich schon wieder den Bogen zu unseren eigenen Günzberg-Produkten, wo wir einen Jedermann-Duft haben, passt.
Und wenn ich jetzt an St. Pölten denke, dann wirkt das durchaus groß, ja, als Kunde. Kann ich da die Kreation, die ich mit euch gemeinsam als St. Pölten, ich setze mir jetzt mal den Hut auf, da definiert habe und freigegeben habe und Freude damit habe, jederzeit nachbestellen dann, wenn ich es brauche?
Ja, es ist so, wir haben es vorher kurz erwähnt, mein Mann hatte ein Familienhaus, ein Dufthaus, das unter anderem französische Wurzeln hat. Das heißt, wir haben unsere Parfümeure auch in Frankreich sitzen. Und da wird in großen Mengen natürlich auch produziert. Und man kann sich also richtig schön die Lavendelfelder in Frankreich vorstellen, wo auch wirklich der Lavendel herkommt. Und die Idee eines Signature-Duftes ist ja, dass man eine Marke unterstützen kann, olfaktorisch eben unterstützt. Das heißt, wenn ich wo reingehe und ich rieche es und ich rieche es nachher wieder, dann habe ich, wie vorher schon bei der ersten Liebe, dann habe ich eine Wahrnehmung, der, das erinnert mich an was. Ja. Und das ist ja die Idee eines Duftes. Und somit ist das eben, was wir viel auch für Firmen andere machen, auch für Geschäfte, dass halt dort ein Duft ist, wo ich mich einfach wohlfühle. Und dann sollte der Duft natürlich immer wieder nachbestellbar sein. Mhm. Weil es ist ja ein Markenbestandteil.
Genau. Bei Wikifolio zum 10er sehe ich es als tolles Giveaway für die Trader. Natürlich ganz klar, da wird es mit dem Nachschub ein bisschen komplexer sein, weil es viele Externe sind. Aber als Kunde der Euronbank, der ich jetzt noch nicht oder nicht bin, würde ich mir fast erwarten, dass ich das dann immer kriege irgendwie, weil das irgendwie meine Umgebung ist, die ich dort irgendwie mit allen Sinnen wahrnehmen kann, oder?
Genau, ja. Also die haben es natürlich auch in ihren schönen Besprechungsthema stehen und sie haben gesagt, sie wollen einen Duft, der jetzt nicht nur zu Weihnachten geschenkt wird, sondern einfach zu jedem Anlass, wo es passt. Aber ich habe auch unter anderem vom Wikifolio schon von einer Traderin einen E-Mail bekommen, ob es wir uns auch beziehen können. Also auch da kam bereits die Frage.
Und wird es da irgendwelche Möglichkeiten dazu geben? Weil ich denke, wir brauchen einen Börseduft für verschiedene Anlegertypen. Ja. Adrenalin ist natürlich ein Faktor, den man manchmal auch braucht, um Entscheidungen zu treffen. Das wäre doch schön, wenn wir einen Börseduft irgendwie aus einem Partnernetzwerk schaffen würden, oder? Für everybody.
Definitiv wäre das eine schöne Geschichte, auch wenn man die börsennotierten Unternehmen anschaut, die ja doch sehr viel auf Marke Wert legen, dass man hierher geht und sagt, warum nicht zum Beispiel Wiener Städtische oder Balfinger, egal Manfred was, ich sage jetzt irgendwelche Beispiele.
Genau. Hi Manfred, ja genau.
Genau. Dass man hier einen Duft kreiert, den man halt dann unter anderem auch wirklich als hochwertiges Produkt einerseits herschenken kann, aber auch in den Räumlichkeiten aufstellt. Weil ich sage immer, nichts schlimmer als das, wenn ich in einen Raum reingehe und es stinkt. Ja. Da kann er noch so schön ausschauen. Die Wirkung funktioniert nicht mehr.
Hast du dir auch deinen eigenen Duft gemacht?
Ja, ich habe mein eigenes Parfum kreiert, das vor 2 Wochen bei einer wirklich tollen Erster Bezirk Party bei PH, der Rechtsanwaltskanzlei, gelauncht wurde. Und der Duft heißt Tabu von schön. Freud. Okay. Und ist ein sehr sinnlicher, weiblicher Duft. Er ist mittlerweile auch zum Erwerben. weil einfach mich so viele Leute angesprochen haben, gesagt, der Duft ist so gut. Und ich dachte, ja, warum soll es nur mein eigener sein? Ich freue mich, wenn andere sich auch darüber freuen.
Also den hast du für dich gemacht und dann quasi getestet bei einem Event und ist gut angekommen.
Also ich habe ihn für mich gemacht und lang genommen und dann haben immer wieder mit Leuten angesprochen, weil es so gut riecht.
Genau. Und jetzt ist er nicht tabu für andere.
Ja, genau.
Und die Frage ist hoffentlich auch nicht tabu, was ist aus deinen geheimen Studien geworden? Dann welche Titel sind da rausgekommen?
Wir haben an sich einige Studien herangezogen oder die nehmen wir immer wieder heran. In dem Fall noch nicht für mir, darum sehe ich dich nicht an und mache, wo weißt du das? Aber ich habe mich gestern
erst eigentlich gemeint, das, was du geheim nebenbei studiert hast. Aber eine Studie aus dem Duftbereich nehme ich natürlich auch.
Ja. Ja, aber Christian, du hast mich erwischt. Ich unterrichte unter anderem auf der Uni, auf der New Design University.
Als Lektorin,
also, wo ich schon mitgeteilt habe, ja, genau, wow. Als Lektorin.
Nein.
Ja, ich wurde gefragt, ob ich den ganzen Wirtschaftsteil machen möchte und ich habe gedacht, okay, einen Vormittag meines Lebens opfere oder gebe ich gerne, weil einfach, man sagt immer, ab 40 soll man Wissen weitergeben. Und darum unterrichte ich dort bei grafischen Leuten, was ich für mich ja super spannend finde, weil es ein ganz anderer Typus von Leuten auch ist und gerade eben für mich auch wichtig ist, was wollen die jungen Leute? Generation XY. Und da werde ich unter anderem auch Bachelorarbeiten betreuen. Und da ist auch eine, nämlich in Planung über das Duftthema. Aber das, was ich unter anderem vor mir liegen habe, dass du meinst, ist, es gibt ja natürlich einige Studien schon zum Thema Beduftung und unter anderem von Professor Dr. Anja Stör, die hier auch eine Studie gemacht hat, wo steht, dass wenn ich einen Duft in einem Raum habe, dass die Leute viel länger bleiben wollen. Oder verkaufstechnisch, dass angeblich Studien gibt, also nicht nur angeblich, es ist so, dass 6-15% vom Verkauf die Verkaufszahlen sie erhöhen, wenn ich wo drinnen bin, wo ich mich unbewusst wohlfühle. Also das sage ich immer, uns ist wichtig, ein subtiler Duft. Wir wollen hier keinen Bamduft haben, wo jemand sagt, mach bitte so Abercrombie-like, die ja auch mit Duft arbeiten, sondern wir wollen etwas haben, wo sich jemand wohlfühlt. Das ist unser Ziel.
Klingt super. Du, ich glaube, ich habe da viel in den Shownotes zu verlinken. Und das hat mir Spaß gemacht. Das glaubt uns wieder nachher keiner, dass das nicht geskriptet war, weil es ist nicht geskriptet. Man kennt sich ein bisschen und ich schreibe mir bewusst keine Fragen auf, weil sonst nehme ich mal meine Spontanität und will mir nur die Fragen abarbeiten eigentlich. Ja. Und so fließt so ein Gespräch. Du, liebe Beatrix, es hat mir riesig Spaß gemacht, dass du da warst. Ich möchte noch mehr von diesen Düften natürlich riechen. Das war eine ganz, ganz tolle neue Erfahrung für mich und der ist jetzt mein Begleiter, auch bei den Trades und schauen wir mal, was rauskommt. In den letzten Wochen, seitdem ich den Duft habe, sind die Börsen auch wieder nach oben gegangen und vielleicht ein gutes Omen. Ich möchte mich bei der Gelegenheit bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden. Ich hoffe, ihr habt wieder so viel Spaß wie ich mit dieser Folge gehabt. Ich sage von meiner Seite aus mal Tschüss und Baba.
Christian, vielen Dank für die Einladung und auch ein herzliches Dankeschön an alle Zuhörer. Und wenn jemand Interesse hat, dann bitte gerne bei mir melden.
Wird alles in den Shownotes verlinkt. Ciao und Baba.
Tschüss, Baba.